Ja, auch von meiner Seite möchte ich jeden Einzelnen herzlich begrüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Es freut mich wirklich, dass wir uns heute Morgen versammelt haben, dass wir hier sind, dass wir Gottesdienst feiern, dass wir zusammenkommen. Es ist so wichtig, dass egal, ob wir gute Zeiten erleben, egal, ob wir Zeiten erleben, die herausfordernd sind, dass wir niemals vergessen, wer uns eigentlich durch diese Zeiten trägt, dass wir niemals vergessen, wer uns die Kraft gibt und dass wir niemals vergessen, warum wir hierher kommen. Und es ist wirklich schön, die Gemeinde heute Morgen so voll hier zu sehen. Auch diejenigen möchte ich grüßen, die per Livestream zugeschaltet sind. Euch auch einen besonderen Gruß. Und lasst uns heute Morgen wirklich auf Gott schauen. Lasst uns nicht auf die Umstände, lasst uns nicht auf die Situation um uns herum schauen, sondern lasst uns wirklich heute Morgen auf Gott schauen. Und wie wir schon gehört haben, leben wir in einer eigentlich sehr besonderen Zeit oder erfahren gerade jeder Einzelne sehr besondere Umstände, die manchen mehr, die anderen weniger. Und ich denke, wenn man die ganze Weltsituation mit einem Wort passend oder vielleicht passend zusammenfassen könnte, wäre, glaube ich, das Wort ein Chaos ziemlich, ziemlich akkurat. Wir sehen, wie die ganze Welt eigentlich in einem ganz großen Chaos ist, wie überall alles durcheinander ist. Wir sehen auf der einen Seite den Konflikt in der Ukraine gerade, wie viel Leid, Schmerz, Tod, Hoffnungslosigkeit, Ängste, wie viele Menschen durchmachen müssen. Wir sehen die ganzen Fragen an die Zukunft, auch das Ganze, was mit der Pandemie war und was jetzt kommen wird. Wie wird das Ganze weitergehen? Wann hat das eigentlich alles ein Ende? Und selber hat man meistens auch noch irgendwelche persönlichen Umstände, die einen belasten, die alles irgendwo schlimmer machen, wo man selber oder wo einige gar nicht wissen, was man eigentlich erlebt. Man sieht sich um und man sieht überall eigentlich Gründe, sich Sorgen zu machen. Man sieht überall Gründe, besorgt zu sein, Angst zu haben, niedergeschlagen zu sein. Man sieht überall Gründe, eigentlich keine Hoffnung zu haben. Und während ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, bin ich auf eine Geschichte gestoßen von einem Mann, von einer Person, die ebenfalls in einer Zeit gelebt hat, in der die Umstände sehr schwierig und sehr angsteinflößend waren. Und ich denke, viele von euch kennen die Person, und zwar nämlich Dietrich Bonhoeffer. Er war ein bekannter Theologe, der Anfang des 19. Jahrhunderts oder des 20. Jahrhunderts geboren wurde. Und vor allem wurde er bekannt oder hatte, sage ich mal, einen größeren Einfluss während des Zweiten Weltkrieges. Und er war eine Person oder er hat sich klar gegen den Nationalsozialismus gestellt, er hat sich klar gegen das Regime von Adolf Hitler gestellt und hat stets vor den Konsequenzen gewarnt, die das Ganze bringen wird. Und nachdem sich seine Situation so drastisch verschlechtert hat, hat er sich dazu entschlossen zu fliehen und er ist dann nach England geflohen und hat dort seine Arbeit weitergeführt. Wir wissen, oder einige von euch haben auch Bücher von ihm gelesen, er war ein sehr, sehr guter Schreiber und sehr guter Theologe. Doch während er in England war, in Sicherheit, überkam auf einmal ein schlechtes Gewissen ihm. Und er hat gemerkt, dass es nicht richtig ist, was er getan hat. Und er hat Folgendes geschrieben, er kam zu dieser folgenden Schlussfolgerung. Er hat gesagt, ich werde kein Recht haben, mich am Wiederaufbau Deutschlands nach dem Krieg zu beteiligen, wenn ich die Prüfungen dieser Zeit nicht mit meinem Volk teile. Die Christen in Deutschland werden vor der schrecklichen Alternative stehen, entweder die Niederlage ihrer Nation zu akzeptieren, damit die christliche Zivilisation überleben kann, oder den Sieg ihrer Nation zu akzeptieren und damit unsere christliche Zivilisation zu zerstören. Ich weiß, welche ich diese Alternativen wählen muss, aber ich kann diese Wahl nicht in Sicherheit treffen. Wir sehen, dass er gewusst hat, dass er eine andere Entscheidung treffen muss. Und er ist dann nach Deutschland wieder zurückgekehrt und hat dann angefangen zu arbeiten, hat dann angefangen, der Gemeinde zu dienen und hat für Gott gelebt. Und nach kurzer Zeit, nachdem er zurückgekehrt ist, wurde er dann auch von den Nazis verhaftet. Und seine ganze Familie und auch seine Verlobte wurden mitgenommen und in Konzentrationslager gesteckt. Man könnte vielleicht meinen, dass er in der Situation irgendwo entmutigt war. Man könnte meinen, dass er vielleicht ja, hoffnungslos irgendwo war, weil die Situation so schlimm aussah. Aber wir sehen, wie er es nicht getan hat. Wir sehen, wie er für Jesus gelebt hat. Wir sehen, wie er während seiner Zeit im Konzentrationslager den Mitgefangenen von Jesus erzählt hat, sie ermutigt hat, für sie gebetet hat und geholfen hat, wo er nur konnte. Und natürlich hat es Ganze den Nazis nicht gefallen und sie kamen zu ihm und haben gesagt, wenn du weitermachst, dann werden wir dich und vor allem deine Familie und deine Verlobte, alle Personen, die dir wichtig sind, werden wir umbringen. Und die Antwort von Dietrich Bonhoeffer auf diese Drohung war, meine Familie gehört Gott und sie werden mich niemals dazu bringen, mich zu ergeben, indem sie mir drohen, meine Familie zu töten. Und obwohl auch später Bonhoeffer einige Chancen hatte, sich retten zu lassen, hat er dies nicht getan, damit er durch diese Aktion andere nicht in Gefahr bringt. Er war sich seiner Konsequenzen bewusst und hat ganz bewusst für Gott gelebt. Und so kam es auch dazu, dass er am 9. April, kurz bevor das Regime von Adolf Hitler gestürzt ist, umgebracht wurde, auf persönlichem Befehl von Hitler. Nachdem ich diese Geschichte gelesen habe, ist mir eine Sache nicht aus dem Kopf gegangen. Und zwar, obwohl Bonhoeffer eigentlich alles hatte, Sicherheit, Frieden, irgendwo auch eine Perspektive für die Zukunft, er war ja in England, obwohl er all dies hatte, hat er sich dagegen entschieden, hat sich Gott ganz hingegeben. Und trotz der schlimmen Situation in den Konzentrationslager und trotz der Gefahr, seine ganze Familie, alle Personen, die ihm wichtig sind, zu verlieren, hat er auf seine Umstände folgendermaßen geantwortet. Er hat sich Gott noch mehr hingegeben. Er hat seine eigenen Interessen und Wünsche weggelegt und hat sich Gott zur Verfügung gestellt. Und die Frage heute Morgen lautet, wie reagieren wir auf unsere Umstände? Wie reagieren wir gerade in dieser jetzigen Zeit, die wir erleben? Wir möchten uns gemeinsam nun eine Bibelstelle anschauen, in der uns Jesus eigentlich sagt, wie wir als Christen, wie wir als Nachfolger Jesu auf schwierige Umstände reagieren sollen, was oder wie unsere Reaktion auf Sorgen, auf Schwierigkeiten, auf Herausforderungen sein sollte. Da wollen wir uns die Stelle in Matthäus 6, die Verse 25 bis 34 anschauen. Und in Vers 25 lesen wir, da sagt Jesus, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Wir sehen hier, dass Jesus direkt zu Beginn dieser Passage eine Feststellung macht. Und zwar im zweiten Teil des Verses fragt er die Menschenmenge und sagt, ist das Leben, besteht das Leben nicht mehr als nur Essen und Trinken, mehr als die Kleidung? Wenn man es auf unsere heutige Zeit bezieht, könnte man meinen, ist das Leben nicht mehr als unser Beruf, als Geld, als schöne Kleidung, als Essen, als eine gute Perspektive auf dem Arbeitsmarkt, als eine sichere wirtschaftliche Situation, ist das Leben nicht mehr als all diese Sachen? Und er sagt ihnen, dass es im Leben um viel mehr geht als um diese Dinge. Und wichtig ist dabei zu erwähnen, dass Jesus hier nicht kritisiert, dass der Mensch für die besagten Dinge sorgt. Jesus sagt hier nicht, dass jeder Christ jetzt aufhören soll, für sich und seine Familie zu sorgen. Das ist nicht das, was er damit meint. Sondern vielmehr geht es ihm hier um die Sorgen und Ängste über diese Dinge. Und warum? Weil Jesus aufzeigt, dass jene Dinge nicht das Wichtigste im Leben einer Person sein sollten. Obwohl sie ihren Platz und ihre Berechtigung haben, obwohl sie ihre rechtmäßige Stellung in unserem Leben haben, gibt es doch etwas, was viel wichtiger ist als das. Es geht in diesem Leben nicht nur einfach darum, ein gutes Einkommen, ein schönes Zuhause, ein gutes Auto, ein sicheres Leben zu haben. Es geht in diesem Leben nicht einfach darum, ein bis zweimal in den Gottesdienst zu gehen, eine gute Woche zu haben, ein guter Christ zu sein und ein normales, ruhiges Leben zu führen. Das sind nicht die Dinge, um was es wirklich geht. Das Wichtigste im Leben eines jeden Einzelnen von uns ist etwas ganz anderes. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, wie Jesus einige Verse später uns ganz genau sagt, was eigentlich das Wichtigste in unserem Leben sein sollte. In Vers 33 sagt Jesus, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Jesus sagt hier der Menschenmenge, dass das Wichtigste im Leben ist, nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit zu trachten. Und wenn wir das tun, wird uns alles andere hinzugefügt werden. Aber was bedeutet es jetzt genau für uns? Wenn wir uns den Namen Reich Gottes schon oder anschauen, dann sehen wir eigentlich direkt, dass es in diesem Reich nur einen Herrscher gibt. Und zwar dieser Herrscher ist Gott. Er ist der alleinige Herrscher in seinem Reich. Er sitzt auf dem Thron. Und nach dem Reich Gottes zu trachten, bedeutet in erster Linie, Gott als seinen Herrscher anzuerkennen. Ihn als seinen Herrscher über sein eigenes Leben anzusehen. Es geht darum, dass wir sich Gott unterzuordnen und nichts anderes zu wollen, als dass sein Willen in unserem Leben geschieht. Es bedeutet, die Herrschaft Gottes in seinem Leben zu akzeptieren und nichts anderes zu wollen, als ihm wohlzugefallen. Und das Ganze setzt in erster Linie voraus, dass wir wirklich Gott glauben, dass wir an Gott glauben und dass wir ihm vertrauen. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, also Gott, wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er denen oder dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Um Gott zu gefallen, um ihn wirklich als unseren Herrscher im Leben zu haben, ist es wichtig, dass wir ihm glauben. Wenn wir uns die ganze Bibel anschauen, dann sehen wir eigentlich, wie wichtig für Gott der Glauben der Menschen an ihm ist, wie sehr er sich danach sehnt, dass Menschen ihm vertrauen. Es bedeutet, dass wir daran glauben, wirklich daran glauben, dass Gott seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, auf diese Welt gesandt hat. Dass er für unsere Sünden stirbt und dass er den Preis gezahlt hat, den wir selber hätten niemals zahlen können. Es geht darum, dass wir daran glauben, dass das Blut Jesu Christi uns reinwäscht von all unseren Sünden und dass wir durch das Opfer von Jesus wirklich die Möglichkeit besitzen, wieder zu Gott zu kommen, eine Beziehung zu ihm zu haben. Es geht darum, dass wir an Gottes Worte glauben, die er zu uns spricht, dass wir an seine Verheißungen glauben, die er uns gibt, dass wir ihm vertrauen, dass es stimmt, dass wenn er sagt, dass er uns nicht alleine lassen wird, sondern dass er uns einen Helfer und einen Beistand schicken wird, dass wir daran glauben, dass Gott mit uns ist. In Johannes 14, Verse 6 bis 7 steht es. Oder dass wir daran glauben, dass wir in Jesus wirklichen tiefen Frieden finden, auch wenn die Welt voller Chaos ist. Johannes 16, Vers 33. Es geht darum, dass wir wirklich daran glauben, dass Gott uns den Weg zeigen wird, wenn wir ihm vertrauen. Psalm 32, Vers 8. Es geht darum, dass wir daran glauben, dass uns die Kraft geben wird, die wir brauchen, wenn wir ihm vertrauen. Jesaja 40, 31. Es geht darum, dass wir daran vertrauen, dass Gott mit uns ist, selbst in den schlimmsten Situationen, dass er uns nicht alleine lässt. Psalm 23, Vers 4. Und ich könnte ewig lang noch so weitermachen, aber ich glaube, wir verstehen, worauf ich hinaus will. Es ist Gott als seinen Herrscher zu haben, Gott an erster Stelle in seinem Leben zu setzen, bedeutet, dass wir ihm wirklich glauben, ihm vertrauen, dass wir nicht zweifeln, sondern dass wir uns ganz ihm hingeben. Gott zu glauben bedeutet auch, dass wir daran glauben, dass die Bibel wahr ist und dass wir unser Leben danach ausrichten. Dass wir durch Gottes Hilfe alles ablegen, was uns von ihm trennt, alle Sünde und alles, was uns von Gott wegzieht. Dass wir die Gebote Gottes tun, die er uns gegeben hat. Und wenn wir das Ganze mit den Worten Jesus zusammenfassen können, dass wir Gott wirklich vom ganzen Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft lieben, unseren Nächsten wie uns selbst. Und das beste Beispiel für eine Person, die vom ganzen Herzen Gott vertraut, die nach seinem Reich trachtet und die alles für ihn hingibt, finden wir bei Jesus. Wir sehen, wie Jesus wirklich Gott gegenüber ganz hingegeben gelebt hat. Als Sohn Gottes kam er auf dieser Welt und lebte in totaler Abhängigkeit von Gott. Und er hat nie seinen eigenen Willen getan, sondern war in jeder Situation stets darin bemüht, Gottes Willen zu tun. Und Johannes 5, Vers 19 sagt Jesus selber, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Jesus hat so viele Wunder und außergewöhnliche Dinge auf dieser Welt getan. Er hat so viele Sachen getan, wovon wir in der Bibel lesen. Und das Ganze hat er nicht aus eigener Kraft getan, sondern er hat nur das getan, was Gott ihm gezeigt hat, dass er tun soll. Er stand in ständiger Abhängigkeit, in totaler Hingabe zu Gott. Und ich finde es erstaunlich zu sehen, wie der Sohn Gottes, der doch eigentlich so viel Macht hat, zu keinem Zeitpunkt für sich selber gelebt hat, sondern stets darin bedacht war, das zu tun, was Gott von ihm möchte. In Johannes 4, Vers 34 sagt Jesus, Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Jesus sagte zu seinen Jüngern, dass sein Lebensziel darin besteht, den Willen Gottes zu tun und nichts anderes. Dass er daran bedacht ist, Gottes Willen zu tun, sein Reich zu bauen, dass das seine größte Motivation ist, dass er deshalb auf dieser Welt ist, um für Gott zu leben und um nichts anderes. Und zu keinem Zeitpunkt hat Jesus in dieser Zeit, wo er auf der Erde war, für sich gelebt. Ihm ging es nicht darum, einfach ein ruhiges, schmerzfreies Leben zu haben, ohne Probleme, sondern sein größtes Verlangen bestand darin, Gottes Willen zu tun und sein Reich zu bauen, da wo er ist. Das Wichtigste für ihn war, Gott gehorsam zu sein und den Plan zu vollenden, zu dem Gott ihn eigentlich berufen hat. Und genau deshalb können wir auch sehen, wie Jesus in einer seiner schwierigsten Momente in seinem Leben mit der totalen Hingabe gegenüber Gott geantwortet hat. Die Situation finden wir im Garten Gethsemane. Wir sehen, wie Jesus dort war mit seinen Jüngern und er wusste, dass er bald gefangen genommen wird. Er wusste, dass er bald den bitteren Kelch trinken muss. Er wusste, dass er bald sterben wird. Und wir sehen, wie er in diesem Garten zu Gott gebetet hat. Und wir lesen sogar davon, dass er so stark im Gebet gekämpft hat, dass sein Schweiß angefangen hat, zu Blutstropfen zu werden. Wir sehen, dass er einen sehr starken innerlichen Kampf hatte. Auf der einen Seite wollte er bestimmt nicht so qualvoll sterben, aber auf der anderen Seite wusste er ganz genau, dass er Gott gegenüber gehorsam sein muss und er seinen Willen ausführen will. Wir lesen dann, wie Jesus in Lukas 22, Vers 42 sagt, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. In einer seiner schwierigsten Momente in seinem Leben, wo die Umstände eigentlich so niederschlagend aussahen, antwortete Jesus mit der totalen Hingabe gegenüber Gott. Und es ging in diesem Moment ihm nicht darum, was er lieber haben möchte. Es ging nicht darum, wie es für ihn am angenehmsten ist, sondern es ging ihm einzig allein darum, das zu tun, was Gott von ihm möchte. Sich ganz ihm hinzugeben und nichts anderes. In Jesus haben wir das beste Beispiel für eine Person, die zuerst nach dem Reich Gottes getrachtet hat und die in ihrem Leben Jesus oder Gott an erster Stelle gesetzt hat. Wir sehen also, dass nach dem Reich Gottes zu trachten, bedeutet Gott wirklich zu glauben, ihn als den Herrscher unseres Lebens zu setzen, ihn als unseren König und Herrn anzuerkennen und so zu leben, wie er es uns von uns möchte. Es bedeutet, sich Gott völlig hinzugeben und nichts anderes zu wollen, als seinen Willen zu tun. Und das Ganze tun wir natürlich nicht aus eigener Kraft, sondern Gott hilft uns dabei. Aber es geht darum, dass wir uns selbst hinten anstellen und uns Gott völlig hingeben. Und am Ende von Vers 33 gibt es einen letzten kleinen Satz, der aber so wichtig ist. Da heißt es, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und Jesus gibt uns hier das Versprechen, dass wenn wir dies alles tun, dass wenn wir Gott an erster Stelle setzen, wenn wir uns wirklich ihm ganz hingeben, wenn er unser Ein und Alles ist, dann wird uns alles andere hinzugefügt werden. Und interessant ist auch, wenn man sich die Verse davor anschaut, nachdem Jesus den Menschen gesagt hat, dass sie sich keine Sorgen machen sollen, weil das Leben doch aus viel mehr besteht als Essen und Trinken und Kleidung, sagt er ihnen ausführlich, warum sie sich keine Sorgen machen sollen. In Matthäus 6, Vers 26 heißt es, seht die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in der Scheune. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Jesus sagt hier den Menschen, dass Gott sie sieht. Er sagt ihnen, dass wenn Gott selbst die kleinen Vögel auf dieser Welt versorgt, wie viel mehr wird er seine Kinder, wird er diejenigen, die ihm vertrauen, die sich ihm hingeben, versorgen. Und in der gesamten Bibel sehen wir, wie Gott immer für sein Volk gesorgt hat, wie er niemals seine Kinder allein gelassen hat. In guten Zeiten, als auch in schwierigen Zeiten, war Gott immer für sein Volk da, wenn sie sich ihm ganz hingegeben haben. Und Jesus ermutigt diese Leute und sagt ihnen, Gott sieht euch. Er sieht eure Not, er weiß, was ihr braucht, er weiß ganz genau, was ihr alles gerade durchmacht. Und er wird euch mit allem versorgen, weil er euch liebt, weil er euer Vater ist. Und er wird nicht zulassen, dass ihr nicht versorgt werdet. Und er verspricht den Menschen, dass wenn sie sich Gott ganz hingeben, dass er sie mit ihren Sorgen und Herausforderungen nicht alleine lassen wird, sondern dass er sie versorgen wird, dass er bei ihnen sein wird. Und dass es sich lohnt, ihm zu vertrauen. Und natürlich ist es nicht immer einfach, in schwierigen Situationen als allererstes nach Gottes Reich zu trachten. Unsere menschliche Natur ist so gestimmt, dass bei Problemen oder Herausforderungen wir zuerst versuchen, alles aus unserer eigenen Kraft zu tun, um eine Lösung zu finden. Wir versuchen, gewisse Sachen zu machen und wir versuchen und schauen, wie können wir selbst uns aus dieser Situation befreien? Was können wir tun, dass es uns besser geht? Aber Jesus sagt uns ganz klar, verschwende nicht deine Energie und Kraft für Dinge, die du sowieso nicht kontrollieren kannst, sondern vertraue Gott, dass er alles unter Kontrolle hat und gib dich ihm ganz hin. Du wirst sehen, er wird für dich versorgen und er wird es viel besser tun, als du es jemals für dich selber tun könntest. Du wirst sehen, er wird einen Ausweg schaffen, wo es eigentlich so scheint, als wäre kein Weg möglich. Und ein Beispiel dafür sehen wir vor allem beim Volk Israel. Wir sehen, als sie aus Ägypten geflohen sind, standen sie auf einmal vor dem Roten Meer. Und es kommt zu der Situation, wo sie hören und sehen, wie die Ägypter nach ihnen jagen und sie wollen sie zurückholen. Und sie stehen vor diesem Roten Meer, sie stehen eigentlich vor dieser Mauer, durch der sie nicht hindurch können. Und hinter ihnen ist das Volk Ägypten, was sie jagt. Und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie stehen eigentlich vor einer auswegslosen, hoffnungslosen Situation. Und Mose sagt zu ihnen in 2. Mose 14, Verse 13 bis 14, da sagt er, Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Wir sehen, wie Gott für sein Volk eingestanden ist. Er hat sie versorgt. Er hat das Rote Meer geteilt. Er hat das Unmögliche möglich gemacht. Und er hat einen Weg geschaffen, wo eigentlich kein Weg war. Wir sehen, dass wenn wir Gott vertrauen und es ihm ganz hingeben, er immer für seine Kinder versorgen oder seine Kinder sorgen wird. Vielleicht geschieht es nicht auf die Art und Weise, wie uns es erhoffen, aber wir dürfen gewiss sein, dass Gott immer für diejenigen sorgen wird, die ihm vertrauen. Wenn wir zurückkommen auf Dietrich Bonhoeffer, dann sehen wir, dass er genau nach diesem Prinzip in seinem Leben gelebt hat. Wir sehen, dass er auf die schwierigsten Umstände in seinem Leben geantwortet hat, indem er sich Gott ganz hingab. Und ich glaube fest, dass er deswegen auch diese berühmten Liedzeilen schreiben konnte. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ich denke, er konnte diese Zeilen schreiben, weil er wusste, dass trotz der ganzen Sorgen, trotz der ganzen Schwierigkeiten, trotz der ganzen Hoffnungslosigkeit, trotz der Ängste, trotz des Schmerzes, er wusste, dass der allmächtige Gott bei ihm ist. Und das ist alles, was er brauchte zu wissen. Und die Frage heute Morgen lautet, wie reagieren wir, wie reagieren du und ich auf unsere Umstände? Geraten wir in Panik und versuchen, alles in eigener Kraft zu tun? Oder vertrauen wir Gott vom ganzen Herzen und geben uns ihm komplett hin? Und wissen, dass auch wenn sich unsere Situation nicht so entwickelt, wie wir es uns vielleicht erhoffen, dass wir wissen, dass Gott mit uns ist und dass das alles ist, was wir in diesem Moment zu wissen brauchen. Wie reagieren wir auf Ungewissheit, auf unsichere Umstände, auf Schwierigkeiten, auf Not, auf Hoffnungslosigkeit? Was ist unsere erste Reaktion? Und zum Schluss möchte ich mit uns noch einen Vers anschauen, der mich sehr bewegt hat. Und das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. In Markus 6 lesen wir von einer Geschichte und wir sehen, wie in diesem Kapitel Jesus, kurz bevor er seine Jünger losschickt, wie er das Brot vermehrt hat, wie er Essen vermehrt hat. Wir sehen, wie Jesus eine große Menschenmenge versorgt hat mit Essen. Und es war eigentlich nicht möglich, weil das Essen nicht ausgereicht hat, aber wir sehen, wie Jesus das Essen vermehrt hat auf wundersame Weise. Wir sehen dann, wie Jesus seinen Jüngern sagt, dass sie doch schon mal losziehen sollen, er schickt sie alleine mit dem Boot weg und er selber bleibt auf dem Land zurück und geht auf einen Berg, um zu beten, das, was er so oft getan hat. Wir lesen dann davon, wie die Jünger losziehen und sie am Abend in einen Sturm geraten. Und ich kann mir sicher gut vorstellen, dass die Jünger sich einige Fragen hatten, dass sie sich Fragen gestellt haben, wie zum Beispiel, wieso müssen wir das jetzt eigentlich gerade erleben? Ich meine, wir haben doch gerade Gott so auf mächtige Art und Weise erlebt. Wir haben Gott auf so wundersame Art und Weise gelebt. Wir haben ihm gedient. Wieso müssen wir jetzt gerade in einen Sturm geraten? Oder Fragen wie, wieso hat uns eigentlich Jesus zurückgelassen? Wieso hat uns gerade jetzt alleine losgeschickt? Wieso sind wir in dieser Situation ohne ihn? Wieso sind wir alleine jetzt in der Situation, wo wir ihn am meisten bräuchten? Und vielleicht geht es dir heute Morgen genauso. Du machst eine schwere Zeit durch und du befindest dich vielleicht schon sehr lange mit diesen Problemen und Schwierigkeiten in Konfrontation und du fühlst dich alleine, du fühlst dich verlassen, du fühlst dich ohne Hoffnung. Und es fühlt sich für dich so an, dass Jesus dich in dem Moment, wo du ihn am meisten bräuchtest, verlassen hat. Dann lesen wir in Markus 6, Vers 48 über Jesus und da heißt es: Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen, auf dem See gehend, und er wollte bei ihnen vorübergehen. Obwohl Jesus am Land war, obwohl er nicht bei den Jüngern war, hat er sie niemals aus den Augen verloren. Obwohl sie allein auf dem Wasser waren, hat er sie doch zu keinem Zeitpunkt verlassen. Und später lesen wir auch davon, wie Jesus zu ihnen ins Boot kam und den Sturm beruhigt hat und er sie sicher ans Land gebracht hat. Und genau das Gleiche gilt auch für dich, gilt auch für uns heute Morgen. Auch wenn es sich vielleicht so anfühlt, als wärst du alleine und als wärst du auf dich gestellt, so möchte ich dir sagen, dass du nicht alleine bist, sondern dass Jesus dich sieht und dass er dir heute Morgen begegnen möchte. Ich will dich ermutigen, dass genau in diesen schwierigen Zeiten, die wir jetzt gerade durchmachen, dass wir so reagieren, indem wir uns Gott ganz hingeben, dass wir nach dem Reich Gottes zuerst trachten, dass wir uns Gott neu hingeben, dass wir ihm vertrauen, dass wir dann auch gewiss sein dürfen, dass er uns versorgen wird, dass er uns nicht alleine lassen wird, sondern dass er uns sieht und dass er mit uns ist und dass er für uns einen Weg schaffen wird, wo keiner ist. Und auch als Gemeinde, da will ich uns ermutigen, dass wir zuallererst nach Gottes Reich trachten.